Wir sehen dadurch natürlich auch, dass viele Unternehmen, die Software mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen Gedanken beschafft und implementiert und customized haben, dass die heute sagen, okay, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen etwas Neues.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK, und mein Gast heute ist Robert Tischler, der nicht nur Geschäftsführer von BARK Österreich ist, sondern auch einer unserer erfahrensten Analysten. Und darum soll es heute gehen. Wie finde ich die richtige Software für Planung, Controlling, Business Intelligence? Robert führt uns durch den sehr bewährten BARK-Auswahlprozess und gibt die wesentlichen Tipps und Empfehlungen weiter, wie man sowohl einen effizienten Prozess, aber am Ende natürlich auch einen möglichst sicheren, das heißt die möglichst beste Lösung zu identifizierenden Prozess gestalten kann. Wir kommen dabei von dem Thema Anforderungen und wie ich überhaupt die richtigen finde, über die Veränderung dieser Anforderungen und auch die Veränderung im Markt für die Software hin, dann zu den Proof of Concepts und den Empfehlungen, wie man letztlich hier zu einer guten Entscheidungsgrundlage kommen kann. Viele praktisch anwendbare Tipps dabei. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Robert.
Hi Carsten.
Herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Heute geht es um die Frage, wie finde ich eigentlich die richtige Software für Planung, Controlling, Business Intelligence. Da fängt es schon an. Was ist das überhaupt hier für ein Marktsegment? Da müssen wir uns drüber unterhalten und natürlich die Kernfrage beantworten, wie bin ich denn da erfolgreich, dass ich dann am Ende auch die richtige finde. Und da freue ich mich sehr, Robert, dass du heute bei mir bist, denn du bist ja einer unserer Experten in diesem Thema, schon seit vielen Jahren genau in dem Kontext unterwegs. Und deshalb finde ich das super, dass du uns da heute ein paar Geheimnisse verrätst, wie denn das wirklich gut geht. Fangen wir doch mal erstmal an mit vielleicht einem kleinen Überblick, wenn ich diese Aufgabe habe, die richtige Software zu finden, wie gehe ich da überhaupt vor?
Vielleicht einmal ganz allgemein, also wie gehen wir daran, also wie gehen wir das Problem an? Wir machen sehr viel Softwareauswahl, das heißt, wir haben das nicht einfach jetzt einmal so im stillen Kämmerchen uns ausbalobert und uns gedacht, ja, das wäre doch so schön, sondern den Prozess, den wir da nutzen, der ist halt wirklich durch tausende Softwareauswahl Projekte wirklich greift, gestrafft und optimiert. Und womit fängt es denn immer an? Natürlich mit den Anforderungen. Ja, also das die Antwort könnte ich von ChatGPT auch haben. Das ist schön, aber natürlich ist das eigentlich das ganz Konkrete. Ich muss einmal wissen, für welche Teile möchte ich denn abdecken, damit ich hier einfach eine grobe Idee habe, wo es hingeht. Was wir dann sehr schnell machen, ist aus den Anforderungen ein Marktsegment und damit auch eine Longlist rauszuschneiden, zu sagen, okay, das, was ihr hier braucht, die Anforderungen, die ihr uns genannt habt, die führen mich in diese Richtung. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir aus diesen Anforderungen versuchen zu destillieren, was sind jetzt unsere Knockout-Kriterien? Ich nenne es ganz gern, das sind die Unterschiede in der Software, die wirklich einen Unterschied ausmachen. Weil es gibt ganz viele Muss-Kriterien, die bei allen reifen Produkten im Markt in den Segmenten jeweils abgedeckt sind oder auch gut abgedeckt sind. Das heißt, ja, die muss ich zwar auch haben, aber das hilft mir nicht, zwischen Produkt A und Produkt B entscheiden. Das heißt, wir brauchen diese Knockout-Kriterien und da ist es eben ganz wichtig, hier sauber zu arbeiten und gut zu arbeiten und auch eine gute Idee zu haben, in welche Richtung es geht. Und aus denen können wir dann sehr schnell eine Shortlist ableiten, wo wir dann 3, 4 oder 5 Produkte drauf haben. Und diese Produkte können wir dann auch gegeneinander gewichten. Was sind Stärken, was sind Schwächen? Typischerweise stellen wir die dann an der Stelle auch unseren Kunden vor und gehen dann mit einigen davon, vielleicht allen, sehr häufig sind es dann 3, in einem Proof of Concept. Und in dem Proof of Concept, da lassen wir wirklich dann die Pferde gegeneinander auf die Rennbahn da muss bewiesen werden, dass die Anforderungen, die die Kunden halt haben, dann auch wirklich abgedeckt werden sollen. Und das ist so dieser technische Part und dann auch, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Implementierern, mit dem Hersteller, mit dem Partner, das wird da abgedeckt und natürlich kommt dann noch der kommerzielle Part dazu. Und dann kann ich im besten Fall eine sehr solide Entscheidung treffen, die gut informiert ist und mit der ich auch noch in vielen, vielen Jahren glücklich bin.
Sehr schön, aber das ist ja ein relativ klarer Prozess, denke ich mal. Anforderung, Longlist, Shortlist, dann eben ein Proof of Concept und letztendlich damit die Basis für eine Entscheidung. Lass uns da einmal durchgehen. Ich habe gerade überlegt, ob du wohl ein bisschen übertreibst mit denen. Wir haben schon tausende Projekte gesehen, aber wir machen das ja wirklich schon seit mehr als 25 Jahren mit irgendwo, naja, zum Teil bis zu 100 Projekten im Jahr in dem Kontext und dann läppert sich's. Also insofern nicht übertrieben. Und dieser Prozess, muss ich auch sagen, hat sich wirklich bewährt. Der funktioniert und sorgt halt dann auch für eine, sag mal, effiziente, aber vor allem Entscheidungssicherheit am Ende auch. Jetzt erstmal vorne anfangen, Anforderungen. Da hat sich sicherlich dann aber doch was getan in den 25 Jahren. Da hat sich ja eben ja die Technologie weiterentwickelt, aber sicherlich auch ja die fachlichen Anforderungen. Was siehst du da, was jetzt aktuell vielleicht mehr nachgefragt wird für Unternehmen oder Menschenunternehmen relevanter ist, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall?
Also ganz klar, was auf der fachlichen Seite, was wir da sehen, ist, dass in den letzten Jahren, wo die Volatilität, die schon sehr lange in unserem Wirtschaftssystem ist, durchgedrungen ist. Ja, also da kann sich jetzt keiner mehr dahinter verstecken. Und was wollen die Unternehmen daher? Sie wollen schneller simulieren können, sie wollen dann meistens treiberbasiert planen können. Sie wollen teilweise automatisiert hochrechnen, forecasten können. Also da kommt dann das Thema Machine Learning zum Beispiel mit rein. Also viele Simulationen, viele Szenarien. Und was wir auch aus unseren Studien sehen, ist ja, dass wir ganz viele Unternehmen haben, die Häufigkeit ihrer Forecasts steigern wollen. Ja, also oder das auch tun. Also viele sagen, heute machen wir 3 Forecasts und mit vielen Unternehmen, mit denen wir sprechen, die machen halt 11 Forecasts im Jahr. Und da geht halt nicht mehr more of the same. Ja, also weil wenn die Erstellung einer Planung oder eines Forecasts mehr als einen Monat braucht, dann geht halt das so nicht mehr. Das heißt, das ist auf der fachlichen Ebene sicher das, was sich am stärksten geändert hat. Das ist jetzt vielleicht nicht komplett neu, aber wir sehen dadurch natürlich auch, dass viele Unternehmen die Software mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen Gedanken beschafft und implementiert und customized haben, dass die heute sagen, okay, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen etwas Neues. Das heißt, die Kunden, die ich betreue, die kommen heute in den seltensten Fällen von Excel und sagen, okay, wir haben jetzt wir haben Excel und wir müssen uns professionalisieren. Die gibt's nach wie vor, also gerade auch Unternehmen, die so im Wachstum sind. Aber das sind schon deutlich weniger. Also das ist so auf dieser fachlichen Seite. Auf der technischen Seite würde ich einmal sagen, dass wir einen Satz oder vielleicht ein paar Wörter über das Thema Cloud sprechen müssen, das schon fast wieder ein alter Hut ist. Aber während eben vor einigen Jahren wirklich die Tendenz war bei den Unternehmen, wir können Cloud machen, wenn es unbedingt sein muss, jetzt im Bereich Planung, im Bereich Corporate Performance Management, ist heute der Tenor eigentlich der, wir machen es grundsätzlich in der Cloud, wir wollen Software as a Service, wir wollen, dass sich darum jemand kümmert, weil uns das diese Flexibilität geben soll, die wir brauchen. Und in Ausnahmefällen machen wir es anders. Wobei es gibt für viele heute noch gute Gründe, auch on-premises zu sein. Das kann kommerziell sein, das können auch andere Gründe sein. Und was sich auch eben im Markt gedreht hat, ist, dass jeder solide Anbieter hat eine Cloud-Lösung zur Verfügung, aber nicht alle haben mehr on-premises zur Verfügung oder die on-premises-Lösungen haben teilweise deutlich abgespeckteren Funktionsumfang. Was wir vielleicht auch weiter noch besprechen können, was hat sich noch eben geändert, dieses Thema automatisierte Hochrechnungen, also das Thema Machine Learning ist da natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, welche Funktionen bietet die Software hier? Und da sehen wir eben auch, dass viele Unternehmen sagen im Controlling, wir wollen automatisierte Hochrechnungen, wir wollen dafür Machine Learning nutzen, wir wollen dafür wir wollen auch, dass die Software sich darum kümmert, mehrere Algorithmen gegeneinander zu vergleichen und diese Hochrechnungen gegeneinander gegenüberzustellen. Und wir wollen aber dafür nicht kodieren. Also das ist etwas, was heute ich in vielen Produkten finde, was auch gut implementiert ist und was Unternehmen auch tatsächlich auch nachfragen. Was sich noch ein wenig gedreht hat, ist vielleicht das Thema, wir haben das länger gesehen, dass die Planungsanbieter versucht haben, immer mehr und mehr Funktionen reinzubringen, auch wenn es im Bereich zum Beispiel Reporting, bessere Funktionen für Dashboards und dergleichen. Und da sind einige eben mit ihrer Strategie, mit ihren Wünschen definitiv von Power BI überrollt worden, weil wir halt einfach sehen, früher waren es nur sehr große Unternehmen, die gesagt haben, wir haben ein dezidiertes Planungssystem und wir haben ein BI-System, mit dem wir Reports, Dashboards und dergleichen machen. Aber weil eben Power BI bei ganz vielen jetzt dann schon da ist, es können auch andere Produkte sein, aber es ist halt sehr häufig so, brauchen wir dann unter Anführungszeichen nur mehr ein Werkzeug für Planung, für Forecasting, für Hochrechnen und dergleichen. Das heißt, da hat sich auch noch einiges gedreht.
Interessant. Als ich noch mehr solcher Auswahlprojekte gemacht habe, fand ich, es gab immer bei dieser Anforderungsthematik zwei so ganz wesentliche Probleme. Das eine ist, dass man immer wieder auf viele Anwender trifft, die einfach sagen, ja, mach mir einfach das Gleiche, was ich jetzt gerade habe, halt nur in einem neuen Werkzeug. Was ja häufig nicht die beste Idee ist, weil man ja dann weder die Möglichkeiten des Werkzeuges wahrscheinlich ausschöpft, noch die Chance ergreift, vielleicht auch was besser zu machen. Und das zweite Thema ist, dass ich sehr oft erlebe, dass Anwender eigentlich ihre Anforderungen gar nicht ausdrücken können so richtig. Ja, also die können gar nicht so richtig sagen, was sie eigentlich wollen und deshalb häufig vielleicht auch dann zurückfallen und sagen, hier, guck mal, machen wir den Bericht, so wie er ist und dann ist gut. Erste Frage ist, siehst du das heute auch noch so? Und das zweite ist, was kann man da eigentlich tun? Wie kommt man da dran, dann doch wirklich gute, aussagekräftige Anforderungen dann zu extrahieren, die am Ende dann auch wirklich zu einem guten Werkzeug führen, was dann auch wirklich Nutzen stiftet in der Organisation?
Also ich würd's vielleicht zweiteilen. Also das eine ist natürlich, meine Planung oder mein Berichtswesen heute schaut ja nur genauso aus, weil ich die Werkzeuge habe, die ich habe. Ja, das heißt, es kann auch sein, ein Werkzeug ermöglicht es mir nur mit der Hand durch die Brust, wie auch immer dieser Spruch geht, dann wieder zu arbeiten und dann sieht auch meine Planung so aus. Aber das möchte ich ja nicht weiter haben. Und dann eben haben sich die Möglichkeiten der Werkzeuge geändert. Es haben sich die Anforderungen, die zum Beispiel ein CFO heute an seine Controlling-Abteilung stellt, die haben sich deutlich geändert. Das heißt, wenn ich mir das schon antue und sage, ich wechsle mein Werkzeug, dann muss ich doch unbedingt auch hergehen und muss sagen, lass uns überdenken, wie wir planen, was wir planen, wie wir Forecasts machen, wollen wir auf rollierend umsteigen, wollen wir mehr treiberbasiert machen, wie können wir unser Management-Reporting vielleicht straffen und aktueller machen. Das nicht zu tun, ist absolut eine verlorene Chance. Ja, also das ist aber natürlich ganz klar, dafür muss ich auch die Zeit haben, die muss ich auch einplanen. Aber mein Plädoyer ganz allgemein ist, nur das Werkzeug zu wechseln, verhindert eigentlich, dass ich wirklich den ganzen Benefit der Optimierung, den ich potenziell haben kann, dass ich den auch wirklich kriege. Also das ist ganz wichtig. An der anderen Seite ist natürlich unsere Aufgabe als Berater, dass wir zu den Unternehmen gehen und sagen, okay, das sind Dinge, die ihr am Markt habt. Also auch hier die Augen ein wenig öffnen und sagen, das bietet die Software heute. Das könnte für euch darum interessant sein. Diesen Weg kann es gehen. Wir erwarten auch, dass die Software in diesem und jenem Bereich hier stärker ist. Oder, Achtung, alle reden von GenAI. Das wird euch aus unserer Sicht vielleicht die Planung nicht von selbst lösen, ja, also auch wenn da ganz viel Marketing gemacht wird, aber in dem Bereich, in dem wir uns da bewegen, sind doch die Ergebnisse noch überschaubar. Das heißt, wir sind da auch ein bisschen der Ideengeber und auch mal der Sparringpartner, um zu sagen, naja, das, was ihr vorstellt, das werdet ihr im Markt nicht in einem Produkt finden oder ihr habt hier Potenzial auf der anderen Seite, dass ihr wirklich durch die Software ganz einfach einen Prozess, einen Teil oder dergleichen verbessern könnt. Also das ist unser Selbstverständnis in der Beratung, dass wir hier auch wirklich dann zukunftsgerichtet gute Entscheidungen auch gemeinsam mit unseren Kunden treffen können.
Absolut. Lass mal im Prozess weitergehen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Anforderungen soweit verstanden der Organisation. Dann kommt ja eben Longlist und Shortlist. Du hast ja gerade auch schon ein paar Sätze dazu gesagt. Was hat sich in dem Markt denn getan in letzter Zeit? Ja, also was ist so deine Betrachtung dieses Softwaremarktes, der jetzt hier relevant wird?
Also es ist über ganz vielen Bereichen schwebt natürlich das Thema, wie kann ich meine Software Fachanwender tauglicher machen, weil wir haben es schon erwähnt, wenn die Volatilität steigt, muss ich nicht nur häufiger forecasten, sondern ich muss auch meine Planungsmodelle, meine Logiken und dergleichen anpassen können. Und das geht nicht, indem ich, also nicht mehr in ausreichender Geschwindigkeit, wenn ich ein Aufgabenpapier schreibe, ein sehr detailliertes, ein Pflichtenheft, ein Lastenheft, dann eine externe Beauftragung mache und dergleichen. Bis dahin ist der CFO häufig dann schon in Pension, bis das dann implementiert wird. Das heißt, Fachabteilungstauglichkeit in den Werkzeugen soll halt mehr Flexibilität bieten bei Änderungen. Das ist gerade so bei kleineren und mittelgroßen Lösungen ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Hersteller investieren sehr viel, um die Werkzeuge einfacher verständlich zu machen, aber trotzdem sehr mächtig. Also wir haben es ganz kurz schon erwähnt, mit dem Thema Machine Learning. Wie kann ich diese sehr mächtige Funktionalität zur Verfügung stellen? Wie kann ich sie so zur Verfügung stellen, dass ich sie einfach anwenden kann, dass ich sie schnell anwenden kann, ohne dafür groß kodieren zu müssen, aber trotzdem ich gute Ergebnisse rausbekomme, die auch nachvollziehbar sind. Also das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt. Und da, auch GenAI haben wir jetzt ganz kurz schon einmal erwähnt, aber da würde ich jetzt auch sagen, das wäre eigentlich genau das, wo ich mir in nächster Zeit die größten Sprünge in dem Bereich erwarte, nämlich ich kann GenAI nutzen, um zum Beispiel guten Code zu schreiben, SQL zu schreiben. Warum können wir das nicht verwenden, um zum Beispiel Berechnungslogiken in unserer Planung zu schreiben? Warum können wir es nicht verwenden, um Datentransformationen in den Werkzeugen zu machen? Warum können wir es nicht für bessere Kommentierung in Berichten verwenden? Das wären Dinge, wo ich sagen würde, okay, das würde auch dieser Fachanwender-Tauglichkeit, also helfen. Das würde uns da weiterhelfen, die Power-User stärker zu befähigen, effizienter zu sein und schneller mit dem Werkzeug einfach arbeiten zu können und es an neuere Themen und dergleichen anpassen zu können. Also wäre ein ganz wichtiger Punkt.
Aber wenn du da noch Potenzial siehst, heißt das ja implizit, dass es auch noch Potenzial gibt. Das heißt also, dass die Software da noch lange nicht am Ende ist im Sinne der Benutzerfreundlichkeit, oder?
Definitiv nicht. Also es gibt da sehr vieles. Es gibt natürlich auch etwas, also wir sehen schon, dass sehr große Lösungen, die ich dann auch durch mehrere Deployments drüber betreibe, wo ich dann tausende User vielleicht drauf habe, das ist etwas, was ich auch heute typischerweise noch durch Experten im IT-Bereich betreiben lasse. Nichtsdestoweniger häufig werden die gleichen Produkte dann in kleineren Bereichen dann auch von den Fachabteilungen betrieben. Also da gibt es wahrscheinlich schon ein logisches Limit, aber an der einen oder anderen Stelle ist da sicher noch was dabei, wo ganz allgemein jetzt vielleicht nicht nur bei der Fachanwendertauglichkeit, aber jetzt im Bereich GenAI noch viel Luft drinnen ist es. Oder vielleicht ein anderer Punkt, wo glaube ich denn nicht, dass mir GenAI so viel hilft, wie vielleicht der ein oder andere Hersteller glaubt. Oder das ist vielleicht auch meine sehr persönliche Meinung, das Thema Natural Language Query, also das heißt mit natürlicher Sprache Abfragen auf die Produkte zu machen. Das gibt schon relativ lange. Das ist durch GenAI deutlich besser geworden. Aber das ist ja halt nur ein Weg, um mit der Software zu interagieren. Ja, und der muss nicht unbedingt schneller sein, als Point-and-Click in einem OLAP-Cube zu machen. Und schon gar nicht ist der schneller, also wenn ich sage, ich öffne einen Bericht, von dem ich weiß, da haben sich schon viele Leute viele Gedanken darüber gemacht, wie der ausschaut. Der zeigt mir genau das, was jetzt wichtig ist für mich, für ein Meeting, für einen Kundenbesuch und dergleichen. Und daher glaube ich, dass das ein nettes Feature sein wird, das wir heute schon bei einigen Anbietern sehen, dass wir zukünftig wahrscheinlich bei allen in der einen oder anderen Ausformung haben werden. Aber das wird, glaube ich, nicht der Game Changer werden.
Ja, also was du, glaube ich, sagst, ist, dass es einfach unterschiedliche Anwendungsszenarien gibt und unterschiedliche auch Anwender, in dem Sinne, was sie eigentlich tun wollen, welche Skills sie haben. und dass jetzt so eine konversationsorientierte Schnittstelle gar nicht unbedingt für alle Anforderungen und alle Anwender und Anwenderinnen die richtige ist. Also eigentlich erweitern wir sozusagen die Möglichkeiten. Jetzt lass uns mal auf den Markt schauen. Den wollen wir ja hier irgendwie sinnvoll eingrenzen. Was ist denn so die Ausgangsbasis? Wie viele Anbieter kennst du oder kennen wir bei BARC in dem ganzen Kontext?
Naja, da würde ich mal schätzen, mehrere hundert. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Wir sind dann aber sehr, sehr intensiv eigentlich bei zwei sehr spezifischen Segmenten in diesem Bereich unterwegs. Also zum einen ist das Integrated Planning und Analytics. Das sind Produkte, die die Planung sehr stark abbilden und abdecken. Da gehört natürlich auch Forecasting und dergleichen dazu, Simulationen. Und eben das Analytics steht dann dafür, dass sie auch gute Funktionen in der Analyse, aber nicht nur das, sondern eben auch im Reporting, im Bereich Dashboards und dergleichen haben. Also das ist einmal ein ganz wichtiger Bereich. Da haben wir so an die 30 wirklich sehr, sehr starke und gute Produkte, die wir auch gerne auf unsere Longlists nehmen. Und dann haben wir ein damit verwandtes Segment, aber doch mit unterschiedlichen Kriterien, also den Bereich Financial Performance Management. Das ist für uns ein Bereich, wo wir sagen, okay, Finanzplanung ist ganz wichtig. Die operative Planung, die bei Integrated Planning und Analytics sehr wichtig war, die ist dort nicht mehr so wichtig, aber dafür brauchen wir auch eine gute Integration in eine Konsolidierung oder eben eine gute Konsolidierung in dem Werkzeug selbst. Das ist eben ganz, ganz wesentlich. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel im Markt gesehen haben. Vor 3-4 Jahren hat wirklich eine Welle wieder begonnen zu sagen, okay, wir wollen unser Rechnungswesen auch wieder stärker vereinheitlichen. Also so haben wir das auch auf der Softwareseite dann eben gesehen. In dem Sinne externes, internes Rechnungswesen vereinheitlichen, das heißt das Management Reporting, Planung, aber dann eben auch die Konsolidierung mit zu verheiraten. Also da ist dieses Segment noch einmal deutlich stärker in den Vordergrund getreten. Wir sehen das auch bei Akquisitionen in dem Markt, dass halt sehr starke Planungsanbieter sich die Konsolidierungsanbieter krallen oder eben die Konsolidierungsanbieter ihre Planungsfunktionen stärken. Und wo kann ich mir das anschauen? Wir haben für beides, haben wir jeweils zwei sehr gute BARC-Scores, also einmal den BARC-Score Integrated Planning und Analytics und einmal Financial Performance Management. Und die gibt es dann jeweils in einer Ausformung für den globalen Markt, aber auch etwas spezifischer betrachtet für den Dachmarkt. Und wo ich mir natürlich noch einen Überblick geben kann, falls ich in der Nähe von Wien bin oder immer schon gerne mal nach Wien in der Vorweihnachtszeit fahren möchte, dann kann ich natürlich empfehlen, den 26. November und da trifft man uns dann auch auf unserer Veranstaltung der BI und Analytics Tagung, wo viele relevante Hersteller ihre Produkte herzeigen, aber auch Partner die Produkte herzeigen und die auch helfen, dann an einem Tag wirklich einen guten Überblick zu bekommen, auch ein Look and Feel jeweils zu den Produkten zu haben, das sehr, sehr wertvoll sein kann.
Absolut. Und wem Wien zu weit ist oder wer da gerade nicht kann, den können wir im Mai noch nach Frankfurt einladen. Da gibt es die Finance and Controlling Konferenz von BARC, wo es eben auch einen guten Überblick gibt über viele Anbieter in dem Kontext. Du hast gerade die Scores erwähnt. Ich stelle dir mal eine provokante Frage. Kann man jetzt diesen ganzen Auswahlprozess nicht abkürzen und nimmt einfach den Anbieter, der da oben rechts in dem Score drin ist?
Kann man machen. Ob ich es empfehlen würde, ist eine andere Frage. Das würde ich nämlich nicht, weil es gibt natürlich gute Gründe, warum einer... Also zum Ersten, wir haben in beiden Scores nicht den einen, der ganz oben rechts steht, sondern wir haben welche, die weit rechts stehen. Hört sich jetzt gerade nicht so gut an. Und manche, die auch sehr weit oben stehen. Und da ist es eben auch die Frage, wirklich, bin ich eher vielleicht der konservativere Käufer und sag, das Ding muss nur tun? Oder habe ich vielleicht auch bestimmte Anforderungen und da ist es mir wichtiger, dass ich gewisse Funktionen habe, gewisse Integrationen habe, aber die Marktverteilung ist mir gar nicht so wichtig. Also was wir vielleicht da kurz, worauf wir da eingehen können, ist, was sind denn Gründe, warum ich mich jetzt nicht nur für den vermeintlich einen rechts oben entscheide? Ich muss einmal ganz klar wissen, in welche Richtung geht's. Und so wesentliche Entscheidungskriterien sind zum Beispiel, möchte ich jetzt, dass das Management Reporting, möchte ich das mit diesem Werkzeug, also mit dieser Software auch mit abdecken, oder habe ich dafür schon was Eigenes? Möchte ich eine legale Konsolidierung vollständig damit machen, oder habe ich auch eine sehr, sehr ausgefeilte Management-Konsolidierung, also auch diese Fälle gibt, dann bin ich vielleicht in einem anderen Bereich unterwegs. Cloud muss ich mir natürlich überlegen, was kann ich, was darf ich, was will ich. Was natürlich auch ganz wichtig ist, das ist kein Markt, in dem ich sage, ich kaufe mir jetzt einfach eine Software, installiere sie und dann bin ich glücklich damit. Ich brauche natürlich kundige Beratung. Das heißt, ich brauche lokale Ressourcen, wo es einige Berater gibt, im Idealfall auch mehrere Partner zu einem Hersteller, mit denen ich gegebenenfalls in Kontakt treten kann. Vielleicht auch so, dass ich sage, da gibt's den ein oder anderen Controller, die Controllerin, die sich mit dieser Software schon gut auskennt, auch am Markt. Vielleicht kann auch das wichtig sein. Und also das sind einige der ganz wichtigen Kriterien, die ich da habe, wenn ich mir jetzt aus dieser Shortlist eine Longlist basteln möchte.
Also ist die wichtige Nachricht hier, dass eben die individuellen Anforderungen dann durchaus zu ganz anderen Bewertungen und Ergebnissen führen können, als jetzt einfach das so eine generische, allgemeine Bewertung in so einem Score machen kann. Finde ich einfach eine wichtige Aussage hier.
Ganz klar, ganz klar.
Lass uns jetzt mal zum Ende dieses Auswahlprozesses springen. Nach der, sag mal, Longlist, Shortlist kommt ja dann die Proof-of-Concept-Phase. Was sind da deine wesentlichen Empfehlungen für Unternehmen, das gut und erfolgreich durchzuführen?
Also ganz wichtig ist, dass so ein Proof-of-Concept schon einiges an Arbeit ist. Das macht sich nicht von selber. Das heißt, ich brauche gute Aufgaben, ich brauche gute Testdaten und ich muss mir überlegen, wie kann ich mit einem guten Set an Aufgaben, die möglichst wenig Redundanz haben, weil auch Zeit ist Geld in dem Bereich. Wie kann ich da meine wichtigsten Anforderungen abklopfen? Ja, also, und da unterstützen wir auch Kunden dabei zu sagen, ja, das brauchen wir nicht testen, weil das können alle oder das können jetzt die drei, die wir jetzt auf dem in Proof of Concept haben, die können das auch auf der gleichen Ebene und in der gleichen Qualität. Das brauchen wir uns nicht unbedingt anschauen. Aber dann sagen wir, wo macht's denn wirklich den Unterschied? Und wir haben das Thema Fachabteilungstauglichkeit besprochen. Das heißt, ganz oft geht's darum, wie einfach kann ich modellieren? Wie einfach kann ich Regeln schreiben? Wie einfach kann ich hier Änderungen vornehmen? Wie einfach kann ich die Daten laden? Weil ja, manche Dinge implementiert man hier einmal und das läuft 10 Jahre. Aber wir wissen auch, es kommen immer neue Quellen dazu. Es kommen immer neue Themen dazu. Das heißt, wie schnell und gut kann ich das anpassen? Und das ist wirklich dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Wie schnell kann ich selber einen Bericht bauen? Wie schnell kann ich eine Analyse machen? Also da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Ja, also das heißt, ich brauche ein gutes Aufgabenpapier mit den Testdaten. Wir sagen auch ganz gerne, diese Testdaten niemals vorher aus der Hand geben. Die geben Sie wirklich am ersten Tag des Proof of Concepts raus. Und dann lassen Sie die Anbieter machen, weil im Proof of Concept haben Sie dann eben die Chance, dass Sie nicht nur herausfinden, ja, was kann jetzt die Software, sondern was kann die Software im Zusammenspiel mit dem Partner und mit unseren internen Ressourcen. Ja, das heißt, versteht mich der Implementierer, versteht der mein Business-Problem, versteht der meine Terminologie, stimmt da die Chemie und beherrschen die da auch das Werkzeug? Das sind alles Dinge, die ich so in einem Proof of Concept einfach wirklich gut abdecken kann. Das kann halt dauern. 2 Tage, 3 Tage ist da durchaus typisch. Aber dann habe ich halt wirklich den Goldstandard in der Entscheidungsfindung, weil dann weiß ich wirklich, komme ich mit diesem Werkzeug zurecht? Komme ich mit der Software zurecht? Kann ich damit gut arbeiten? Wie kommt die auch bei meinen Usern an? Das sehe ich dann halt wirklich, wirklich gut.
Also lieber ein bisschen mehr investieren jetzt bei dieser genaueren Betrachtung, als quasi da zu schnell drüber hinweggehen und hinterher dann das Lehrgeld bezahlen quasi. Weil dann, wenn ich es erstmal ausgerollt habe, dann wird es natürlich dann sehr, sehr schwer, das wieder zu machen.
Genau, genau. Also wir haben da auch so eine Lieblingsfolie, die wir alle paar Jahre mal aktualisieren. Was sind so die typischen Fehler in der Softwareauswahl? Und ein Punkt ist eben, naja, wir haben jetzt keine Zeit mehr, jetzt müssen wir uns wir haben uns vorher so lange diskutiert, jetzt können wir keinen Proof of Concept machen. Das ist etwas, was wir eben definitiv nicht empfehlen. Und zusätzlich hilft mir dieser Proof of Concept, auch genau bei dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, kann ich denn vielleicht überhaupt meine Anforderungen gar nicht so klar fassen? auch da hilft es mir, das mal genauer gesehen zu haben und das verstanden zu haben.
Ja, also der Aufwand lohnt sich. Letzter Schritt, du hast ganz vorhin von einer Entscheidungsvorlage gesprochen. Wie sieht denn eine gute Entscheidungsvorlage aus für eine Softwareauswahl? Also wie kann ich jetzt Entscheidungsträger in die Lage versetzen, auch wirklich eine gute, informierte Entscheidung zu treffen? Nach all dem, was wir gerade jetzt besprochen haben, was da also schon passiert ist in dem Prozess.
Naja, der Klassiker ist, die Entscheider bekommen eine PowerPoint und da steht drinnen, ja, wir haben das und das analysiert, wir haben uns das angeschaut und dann waren wir bei 15 Werkzeugen, dann sind wir auf 5 gekommen, dann waren wir bei einem. Oder dann haben wir jetzt 3 und das sind die Unterschiede und bitte entscheide jetzt. Davon bin ich überhaupt kein Fan. Weil wenn wir jetzt als Sprecher für das Team, wenn wir uns damit beschäftigt haben, dann müssen wir eine Empfehlung abgeben können. Wir müssen sagen, aus unserer Sicht ist dieses Werkzeug das Richtige und dann erkläre ich, weil. Zum einen zum Beispiel, weil es diese ganzen fachlichen Kriterien am besten abdeckt, also eben die Softwarekriterien, auch dann andere anbieterbezogene Kriterien, wie zum Beispiel eben, wie groß ist der Hersteller, wie gut ist der Support, auch Sprache, welche Partner gibt's da, und dann natürlich eben noch das Kaufmännische mit. Ja, also dass ich sage, ja, der kostet vielleicht 10% mehr im Projekt, aber wir erwarten diese und jene. Und das erwarte ich mir eigentlich auf der anderen Seite, wäre ich der Entscheider, genau das zu bekommen, nämlich eine sehr klar begründete Empfehlung, aber dann natürlich auch nachvollziehbar, warum ist, vielleicht möchte ich dann auch in einiger Zeit mal nachschauen, naja, warum haben wir diesen und jenen ausgeschieden? Alle sprechen zum Beispiel gerade vom Hersteller X, warum ist der bei uns nicht drauf? Das möchte ich natürlich haben, aber die Entscheidungsvorlage sollte sein, wir empfehlen mit diesem Produkt das zu machen, weil. Also das ist, und dann eben Software, Dienstleister, Hersteller und auch dann entsprechend all das Kommerzielle damit reinzupacken.
Genau, Preis spielt natürlich auch noch eine Rolle bei der ganzen Sache. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, das auch wirklich zu trennen, damit ich dann auch eine wirklich gute Entscheidung treffen kann, weil ja zum Beispiel ich auch sagen könnte, naja, ich verzichte vielleicht auf die allerbeste Funktionsabdeckung, wenn mir aber der zweitbeste nur die Hälfte kostet oder so. Also ich glaube, diese Sachen zu trennen, Funktionalität, Technik und dann auch die kommerziellen Faktoren, das hilft da nochmal eine deutlich bessere Entscheidung treffen zu können. Robert, unsere Zeit ist schon um. Lass uns doch vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen auf diese Frage. Wie finde ich die passende Planungs- und Controlling-Software? Was ist da jetzt nochmal die Summary, die Zusammenfassung der wichtigsten Empfehlung?
Also ich würde mal starten mit einem Team wirklich aus Fachbereich und IT. Also das ist auch so unsere Kernthemen. Bitte macht das nicht auf der einen oder nur auf der anderen Seite. Das heißt, ich brauche ja ein gutes Kernteam, ein gut eingespieltes Kernteam wirklich mit Fachbereich und IT. Dann schauen wir uns eben unsere Anforderungen an. Ja, da gibt es einiges an Vorlagen, um da entsprechend die richtigen auch zu finden. Aber, also wir nennen das intern bei uns das Treppchen mit den Anwendungsklassen. Was möchte ich denn abdecken? Brauche ich das für Dashboards? Brauche ich das für Reports? Brauche ich das für Planung? Brauche ich das für die Konsolidierung? Das muss ich wissen. Ich muss verstehen, in welche Architektur soll ich die Software einbetten? Und dann natürlich die Frage, wie komme ich zu den Anbietern? Und da bietet sich natürlich zum Beispiel so ein Score an, um zu sagen, das könnte meine Longlist sein. Ja, also wir selber in unseren Projekten verwenden da noch etwas breitere Longlists aus gewissen Gründen, aber ein guter Startpunkt für eine Longlist ist es allemal und dann wirklich klären, was ist denn jetzt für mich dann einfach top wichtig, um sehr schnell und ohne eine detaillierte Evaluierung der 30 Anbieter auf der Longlist wirklich zu einigen auf der Shortlist zu kommen, dann sich entscheiden, welche 3 sind für mich die besten, mit denen ich in einen Proof of Concept gehen möchte und die wirklich dann sehr knackig gegeneinander zu benchmarken. Ja, das braucht einiges an Zeit, aber da habe ich dann eben wirklich den besten Überblick und bekomme auch einen Einblick in das Gesamtpaket und was die für mich dann auch leisten können.
Prima, Robert. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da waren viele interessante und auch wirklich wertvolle Tipps drin für alle, die jetzt in dem Prozess sind. Und wer noch Fragen hat oder eine Unterstützung braucht, um letztendlich da nochmal sicherer zu werden oder selber einfach auch weniger Ressourcen in den Prozess zu stecken, der sollte sich sicherlich dann bei dir oder jemandem anderen von BARC dann melden. Und natürlich auf die Konferenzen gehen, um sich da auch schon mal einen ersten Einblick zu verschaffen. Robert, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß und Erfolg bei eurer Veranstaltung in Österreich. Und ich sage dann nur bis bald.
Danke, Carsten.
Ciao.